Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute darf ich nämlich das erste Mal alleine die Fragen stellen. Allerdings nicht, weil Simon verhindert ist, sondern weil er heute an unserem Kaffeehaustisch den Platz des Gastes eingenommen hat. Aktuell ist Simon Head of Digital Projects and Development beim Österreichischen Fußballbund. Wer aber unseren Sport-Business-Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, welche Gebiete Simon beruflich abdeckt und abgedeckt hat. Ich darf da jetzt ein paar aufzählen. Das ist der Journalismus, Mediendesign, Public Relations und Kommunikation sowie Digitalprojekte. Ich freue mich daher auf einen spannenden Kaffeehaustalk mit einem bunten Sport-Business-Mix. Simon, schön, dass du heute bei mir im Kaffeehaustalk zu Gast bist.
Servus Lorenz, servus auch an alle Hörer und Hörerinnen. Lorenz, wenn es für dich passt, darf ich ganz kurz erklären, warum ich heute auf der anderen Seite des Kaffeehaustisches Platz nehme. Es ist nämlich so, dass wir beide uns über neue private Herausforderungen freuen. Wir blicken aber auch auf zwei sehr wunderschöne Kaffeehaustalk-Jahre zurück. Fakt ist aber auch, dass wir in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren nicht mehr diese 14-tägige Regelmäßigkeit garantieren können. Dazu folgen dann auch noch in der übernächsten Episode detaillierte Infos für euch Hörer. Aber eins kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Der Kaffeehaustalk geht weiter. Es wird mehr Hosts geben, es wird mehr Inputs geben, mehr Ideen geben auch. Also es wird lässig werden, so viel können wir versprechen. Aber es sitzen nicht mehr alle 14 Tage der Lorenz und der Simon als Hosts vom Mikrofon. Alles Weitere dann, wie gesagt, in der übernächsten Episode.
Simon, dir brauche ich den Ablauf des Kaffeehaustalk nicht näher erklären. Bevor du den Großteil der heutigen Redezeit bekommst, stelle ich dich unseren Hörern kurz und knackig vor. Simon Peter Karamza ist 34 Jahre und Gründer sowie Stimme von Österreichs bekanntestem Sport-Business-Podcast, dem Kaffeehaustalk. Simon Peter hat ein abgeschlossenes Studium in Publizistik und Kommunikationswissenschaft und studiert aktuell zusätzlich noch internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sein Einstieg in das Sportbusiness gelang ihm über Lowola 1. Auf die Lehrredaktion folgten 5,5 Jahre als freier Dienstnehmer bei Österreichs größten Online-Sportmedium. Danach war er für knapp 3 Jahre beim SK Rapid im Sponsoring und Marketing tätig, ehe er beim Österreichischen Fußballbund anheuerte, wo er mittlerweile als Head of Digital Projects and Development den ÖFB digital auf eine neue Stufe gehoben hat. Sein Wissen gibt er als externer Vortragender an der WU, am Technikum Wien oder an der FH Ioneum weiter. Privat ist Simon Peter mit Bianca verheiratet. Und normalerweise, Simon, stellst du jetzt den Gästen die Frage, ob alles richtig war. Ja. Heute darf ich das machen. Alles richtig wiedergegeben?
Ja, alles richtig. Wobei, nachdem wir uns schon so lange sehr gut kennen, hätte es mich gewundert bei deiner Akribie und bei deiner Detailverliebtheit, wenn du das nicht optimal gemacht hättest. Vielen Dank auch dafür. Vielleicht nur eine Kleinigkeit, die ich anmerken darf. Gründer des Kaffeehaustalk ist sehr schön, stimmt aber nicht ganz. Ich war vielleicht der Ideengeber, habe es aber eh schon öfter gesagt, ohne dich hätte ich das nie gestartet und nie ins Leben gerufen. Also dein Go, dein Ja dafür waren essentiell, um dieses Projekt zu starten. Insofern sind sicher wir beide die Gründer. Aber es ist schon ziemlich cool, wie eine narrische Idee vor 2 Jahren heuer zu Österreichs besten Sportpodcast gekürt worden ist. Also innerhalb von 2 Jahren und ein paar Cafés im Café Eiles dann zu Nummer 1 unter Österreichs Sportpodcasts sich dazu zu entwickeln. Es hat sich ausgezahlt.
Café im Eiles ist ein gutes Stichwort. In 50 Episoden haben wir diese Frage 53 Gästen gestellt und mich freut es riesig, dir jetzt diese Frage stellen zu dürfen. Welcher Kaffee darf es denn sein?
Ja, wie du weißt, Milch muss in den Kaffee. Mein favorisierter Kaffee ist der Cappuccino bei der Bäckerei Ströck. Aber auch, ich komme ja aus dem Machfeld ursprünglich im Osten Wiens in Niederösterreich. Da ist die Bäckerei Geier sehr präsent. Dort kann ich den Heferl-Kaffee sehr empfehlen. Gemeinsam mit einem Croissant ist das ein idealer Start in den Tag. Und weil wir ja auch unsere ersten Kaffee-Austalk-Episoden im Café Le Boll immer aufgenommen haben. Dort kann man den Café Olé sehr empfehlen. Also man merkt schon, ein halber Liter Milch gefüllt muss bei mir drin sein. Deswegen bin ich auch mit 34 noch immer passionierter Kakaotrinker. Aber wenn es ein Kaffee ist, dann sehr milchlastig. Ein Espresso, da graust man noch ein bisschen zu sehr.
Das heißt, ich darf jetzt beim Ober einen Cappuccino für dich bestellen.
Das wäre super.
Herr Ober, dann für den Simon bitte einen Cappuccino und ich nehme eine Wiener Melange.
Besten Dank.
Weißt du übrigens, was bei unseren 53 bisherigen Gästen der beliebteste Kaffee war?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich meine, es kann eh nur Espresso oder Cappuccino-Melange sein. Ist das schon vielleicht die erste Wordrap-Frage und ich muss mich für eines entscheiden.
Ich würde bitten darum, ja.
Dann, wahrscheinlich haarscharf der Espresso.
Also 53 Gäste haben tatsächlich 16 Mal den Espresso bei uns bestellt.
Und den Melange oder Cappuccino?
Würdest du auf Rang 2 geben?
Ja.
Na, weit, weit gefehlt auf Platz 2. Ja. Man glaubt es nicht, waren die keine Kaffeetrinker. Da war dann alles dabei von Tee, stimmt. Wasser.
Ja. Ja, die über die Gäste plaudern wir nochmal.
Gesondert, genau. Simon, du hast so wie einige unserer bisherigen Gäste und auch ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Und es ist dann schon interessant, wenn man die Berufswege anschaut, in welche Richtungen dieses Ganze sich bewegt hat. Manche sind Journalisten geworden, manche waren im Sponsoring-Marketing tätig, einige haben sich auf Social Media spezialisiert, sind jetzt im Eventbereich tätig. Warum glaubst du, ist es so? Bietet das Studium so viele Möglichkeiten oder bietet es eben so wenig Ausbildung, dass man sich dann was anderes suchen muss oder was Neues für sich definieren muss?
Also ist beim Studium immer sehr individuell zu sehen. Ich glaube, wenn man ungefähr weiß, wo die berufliche Reise hingehen soll, so wie es bei dir und bei mir war, also uns war irgendwie klar, dass wir irgendwas mit Sport, mit Medien, mit Kommunikation, mit Marketing zu tun haben wollen, dann bietet das Publizistik- und Kommunikationswissenschaftsstudium, wie es ja offiziell heißt, sehr viele Möglichkeiten. Es ist aber natürlich schon auch, genauso wie BWL an der WU, wahrscheinlich auch ein Studium, das man schnell einmal einfach auswählt, um irgendwas zu studieren. In meinem konkreten Fall war es super, war wirklich cool. Ich bin nach der Matura eigentlich auch nicht wirklich, ja, es war mir nicht wirklich klar, was ich studieren möchte. Mir hat immer schon sehr viel interessiert und ich habe aber seit vielen Jahren einen Freund, den Philipp Macher, der mittlerweile beim ORF arbeitet, der damals, weil er ein Jahr in der Schule über mir war, hat er schon Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und ich kann mich noch erinnern, da haben wir mal an einem Sonntagnachmittag, hat glaube ich meine Mutter das Zepter in die Hand genommen und hat den Philipp gebeten, er möge doch so die Pros und Cons vom Studium zusammenschreiben und möge dem Simon, ihrem Sohn, mal die schönen und schlechteren Seiten des Studiums darlegen. Und aus den Pros und Cons ist ein, ich glaube, 200- oder 300-seitiger Ordner geworden von bis. Also Vorlesungsunterlagen zu allen wichtigen Vorlesungen im ersten Jahr bis hin zu organisatorisch wichtigen Dokumenten, Wegen, die man erledigen muss. Das ist wahrscheinlich wirklich die schwierigste Aufgabe am Beginn eines Studiums, dass man da wirklich sich einmal zurechtfindet auf der großen Uni. Und der Philipp hat das extrem genau ausgearbeitet und für mich sind vor allem ein paar Key Facts hängen geblieben. Das ist einmal der Fokus auf Medien, eine sehr hohe Studierendenzahl und ein Frauenanteil von 70%. Das sind nach der Matura durchaus schlagkräftige Argumente, um einen zu einem Studium zu bewegen, aber um das Ganze auch seriös zu behandeln. Ja, es war mir einfach wichtig, mit Medien und verwandten Branchen zu tun zu haben und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Kommunikationswissenschaft da das Richtige ist. Als Kind habe ich in mein Freundschaftsbuch immer eingetragen, also nicht in meines, sondern in jenes der anderen, dass ich Sportreporter werden möchte. Ich wollte dann auch direkt vor dem Studium eigentlich Journalist werden und daher hat sich das Ganze sehr gut ergeben. Aber vielleicht, um auch auf den Kern der Frage noch zurückzukommen, es ist schon sehr interessant zu beobachten, jetzt abgesehen von dir und mir, was so von den Studiumswegbegleitern, was da für Karrieren entstanden sind. Also du bist ja doch ein paar Jahre älter als ich, deswegen haben wir nicht gemeinsam studiert. Aber Christian Zissler hat bei mir oder gleichzeitig mit mir begonnen, ist mittlerweile seit einigen Jahren bei Sky Sport Austria tätig. Jakob Penner ist für die deutsche Social Media Agentur Weplay Forward tätig. Bernd Egger kennen wir gemeinsam, mit dem habe ich studiert. Der hat mit Heinz Palme die Geschäftsführung beim Wiener Sportclub über mehrere Jahre übernommen. Der Karl-Johann Holzer, mit dem ich sehr viel Zeit im Studium verbracht habe, ist jetzt auch schon einige Zeit beim ORF. Ich glaube, in der Politikredaktion. Also es ist schon sehr cool, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Was ich aber auch noch anmerken möchte, ich habe schon erkannt im Nachhinein, dass das Studium sicher nicht alles ist. Also wenn irgendwer glaubt, im Studium entscheidet sich der weitere Weg, dann kann man das definitiv verneinen. Ich glaube zum Beispiel, dass es bei mir extrem wichtig war, dass ich in der Hackshow eine sehr ausgeprägte intrinsische Motivation entwickelt habe, mir selbst Dinge anzulernen, mich selbst weiterzubilden. Ich habe damals eben in der dritten, vierten Hack begonnen, Websites zu bauen, Grafiken zu erstellen, Filme zu schneiden, immer Photoshop angelernt und einiges mehr. Habe dann mit 15 ohne eigentlich eine wirkliche Ausbildung in der Hinsicht schon meine erste Website designt und programmiert. Damals noch alles in HTML, habe mich in sehr vielen Vereinen ehrenamtlich betätigt und das sind alles Dinge gewesen, die einfach Ausbildung, also Schule und Studium, mit schon ersten beruflichen Ambitionen in Einklang gebracht haben. Und ich nehme an, wir reden dann noch über meine Station bei Rapid, die wir ja gemeinsam verbracht haben. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, aber es war einfach wirklich wichtig, selber immer aktiv zu sein und nicht nur zu lernen, sondern auch auszuüben.
Selber aktiv bleiben, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Du hast ja dann deinen ersten Job im Sportbusiness noch während deines Studiums ergattert, und zwar bei Lola 1 in der Lehrredaktion. Du hast da vorhin gerade erzählt, dass du in den Sportjournalismus wolltest. War dann Laola die erste Anlaufstelle, wo du eine Bewerbung abgegeben hast, oder hast du es auch bei anderen Medien in Österreich probiert?
Nein, also es war auch da wieder der Philipp Macher, die entscheidende Person. Der hat die Ausschreibung zur Lehrredaktion auf der Website von laola1.at gesehen und hat mich dann angerufen und hat gesagt, das wäre was für uns, bewerben wir uns dort. Dazu muss man wissen, wir waren damals beide unfassbare Sportfreaks, ich würde fast schon sagen unangenehm verfreakt. Da hat es unzählige Diskussionen gegeben, er Austrianer, ich Rapidler. Aber wir verstehen uns sehr gut und uns eint oder verbindet dieses detaillierte Sportwissen. Und die Bewerbung für die Lehrredaktion war dann eigentlich auch schon die beste Prüfung für unser Sportwissen. Wir haben der Rainer Geier hat bei uns im Café Austalk erzählt, wirklich einen umfangreichen Wissenstest über diverseste Sportthemen machen müssen, bei dem wir beide sehr ordentlich abgeschnitten haben. Und dann waren wir noch in direkten Gesprächen mit Peter Ritzler und mit Peter Altmann, wo es einfach ums Persönliche gegangen ist. Also für das, dass wir 18 waren und es unter Anführungszeichen nur um eine Lehre, um die Lehrredaktion gegangen ist, war das schon ja, sehr anspruchsvoll, das Bewerbungsverfahren. Es waren dann 70 Bewerber und 4 sind genommen worden und der Philipp und ich haben es geschafft. Insofern war das nicht so schlecht.
Wie kann ich mir so eine Lehrredaktion vorstellen? Hast du da bei Laola tatsächlich das journalistische Handwerkszeug in der Praxis erlernt? Oder war es eine Praktikumsstelle, ich sage es jetzt einmal salopp, wo sich Laola billige Arbeitskräfte ins Haus geholt hat?
Also das mit den billigen Arbeitskräften kann ich jetzt nicht ganz verneinen. Wir haben damals, glaube ich, 440 Euro im Monat bekommen, wobei ich muss schon dazu sagen, Geld sollte in dem Alter erstens bei weitem nicht das Wichtigste sein. Wie gesagt, ich war damals 20 Jahre. Und es war auch nicht verboten. Also mittlerweile bekommt man ja auch in der Lehrredaktion, weil es gesetzlich vorgegeben ist, wesentlich mehr Geld. Irgendwo, ich glaube bei 1200 Euro liegt der Bruttowert aktuell. Also die 440 klingen jetzt im Nachhinein relativ witzig. Es ist aber auch schon wieder 14 Jahre her und worum es damals gegangen ist, einfach für den Job zu brennen. Und das hat Laola super geschafft. Sie haben aufgrund des Bewerbungsverfahrens, das wirklich komplex war, einfach die allerbesten Anwärter schon rausgefiltert. Und es war dann einfach wurscht, was du verdienst. Und das Wording oder Lehrredaktion passt eigentlich auch nicht wirklich, weil ich kann mich erinnern, wir haben am 1. Oktober den Job angetreten und ich habe dann Ende Oktober, das muss so am 20. Oktober gewesen sein, 2008, meinen ersten selbst recherchierten, wirklich langen Artikel auf der Website posten, ist jetzt nicht das richtige Wort, publizieren dürfen. Also da war ich gerade einmal 3 Wochen dort und nicht nur mir, sondern auch allen anderen Lehrredakteuren hat mir einfach irrsinnig viel Vertrauen entgegengebracht. Ich kann mich noch erinnern, das war damals ein Artikel über die Toronto Blue Jays. Das Team wirst du vielleicht nicht kennen, ist eine Traditionsfranchise aus der Major League Baseball. Auch ich habe es damals nicht gekannt, aber die waren irgendwie so seit vielen Jahrzehnten wieder mal in der World Series, also im Finale des Baseballs in Amerika. Und irgendein Redakteur hat gesagt, es wäre lustig, dass man über die einen Artikel schreibt, weil es eben so lange nicht mehr im Finale waren und so viel Tradition dahinter ist. Und ich habe gesagt, ja, American Sports interessieren mich eh, ich fange einmal an und habe dann halt recherchiert und den Artikel begonnen zu schreiben. Und das war alles in allem halt richtig leiwand, weil es wirklich schnell für sehr viele Leute, sprich Kunden, Artikel schreiben hast können. Ich kann mich auch noch erinnern, im Jänner 2009, also da war ich dann 3 Monate dort, ist der Thomas Wanek erstmals ins NHL All-Star-Team einberufen worden und es war damals abends und ich war einer von 3 oder 4 Redakteuren, die Spätschicht gehabt haben, Spätdienst gehabt haben, aber der einzig eishockey-affine Redakteur und es war dann irgendwie klar, dass ich halt den Aufmacherartikel über die erste Einberufung eines Österreichers ins NHL All-Star-Team schreibe und wenn du dann am nächsten Tag aufwachst und da haben es dann alle Medien im Land und du hast das aber vor Mitternacht noch rausgehaut und weißt, das haben 100.000 Leute gelesen in Österreich. Es sind schon richtig coole Dinge, wo man viel, viel mitnehmen kann. Es waren natürlich auch die ein oder anderen Learnings dabei.
Zum Beispiel?
Ja, ich wusste, dass das kommt. Ich war mal... Du findest ja nicht jeden Tag einen wirklich leibenden Artikel im Sport. Also von Mittwoch bis Sonntag ist es leicht, aber am Montag und Dienstag tust du im Sport relativ schwer. Damals hat es sportnet.at noch gegeben und ich habe kaum ein Idol im Sport gehabt, aber wie ich so 14 bis 16 war, war es definitiv der Roman Wallner. Mir hat es einfach taugt, wie man Sport und Lifestyle recht erfolgreich unter einen Hut bringen kann. Und Sportnet hat damals einen Artikel über ihn veröffentlicht und ich habe mir gedacht, na, aus der Geschichte machst du eine kurze News und habe halt wirklich 80-90% des Artikels, so ehrlich kann ich halt sein, abgeschrieben. Es hat keine 20 Minuten gedauert, hat der Peter Ritzler einen Anruf gekriegt vom damaligen Chefredakteur von Sportnet.
Peter Ritzler, vielleicht zur Erklärung, Chefredakteur bei Low Lions.
Genau, eigentlich seit Anbeginn, also ich glaube seit 2001 bis heute. Und da hat mir der Peter dann ins Büro zitiert, aber dort auch sehr respektvoll mich ermahnt, ohne praktisch da jetzt ausfallend zu werden. Aber es war schon so eindringlich, dass mir klar war, das so funktioniert Journalismus dann auch nicht. Also sollte ich mich lieber wieder auf die Blue Jays und den Wanek konzentrieren. Aber alles in allem eine super Zeit.
Wir haben in Episode 45 Guido Friedrich bei uns zu Gast gehabt und er war ja mit dir, glaube ich, zeitgleich bei Laola und hat dort den Weg des Kommentators eingeschlagen. Jetzt weiß ich aus deinem Umfeld und du hast es vorher auch kurz angedeutet mit den Freundschaftsbüchern, dass du als Kind Kommentator werden wolltest, Sportreporter.
Genau.
Hattest du bei Laola 1 auch die Möglichkeit, in diesen Berufszweig hineinzuschnuppern oder ist dir das verwehrt geblieben?
Das ist interessant, die Frage habe ich mir selber noch nie gestellt. Also die Antwort ist ganz klar, ja, du hättest bei Laola damals alle Möglichkeiten gehabt. Für mich war es aber auch so, dass ich schon als allergrößtes Learning, so cool die Zeit war, ich habe schon für mich erkannt, dass Journalismus nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte, weil du einfach, da werden wir jetzt vielleicht ein paar Journalisten widersprechen, aber ich sehe es halt so, dass du in der Regel Bittsteller bist. Wenn du gute Artikel schreiben möchtest oder gute Interviews führen möchtest, dann bist du immer auf andere Leute angewiesen und aus meiner Sicht auch zu einem relativ großen Anteil angewiesen. Deswegen war das eigentlich für mich damals kein Thema. bis wir den Kaffee-Austalk begonnen haben, war ich eigentlich auch der Meinung, dass ich jetzt nicht zwingend der beste Kommentator bin, also wirklich live vor der Kamera, das kann der Guido wesentlich besser. Aber sie hätten mir und den anderen dort sicher keine Steine in den Weg gelegt, auch weil ja die Online-TV-Schiene von Laola damals enorm gewachsen ist. Ja, wäre sicher ein Versuch wert gewesen. Ich habe aber dann 5,5 Jahre als freier Dienstnehmer noch bei Laola verbracht, habe viel Zeit in den Eishockeystadien als Redakteur verbracht, habe die Deutsche Bundesliga als Matz-Redakteur betreut. Also es war trotzdem sehr leiwand, auch wenn ich dann das Kommentatoren-Geschichtel nicht probiert habe.
In deiner Kindheit, gab es da irgendeine Sportart, die du besonders gern kommentiert hast?
Die Frage müsstest du meiner Mutter stellen. Ja, also was ich mir erinnern kann, habe ich wie ein Verrückter kommentiert. Ich glaube, wie beim Guido auch, war mein größtes Vorbild der Peter Elstner, der letztes Jahr leider verstorben ist, aber der war wirklich noch eine Kommentatorenlegende in Österreich, wie es vermutlich vielleicht nie wieder geben wird. Und primär habe ich halt Rapid-Spiele nachkommentiert oder ich weiß nicht, man müsste wirklich meine Mutter fragen, aber wahrscheinlich habe ich sogar ganze Spielverläufe erfunden, nur damit es dann im Nachhinein, dass ich ja selber Freude habe beim Kommentieren und so ein typisches Szenario war, der Gegner führt 2-0 und Rapid schießt in den letzten 5 Minuten noch 3 Tore und ich kann schreien im Zimmer vor Freude, also das hat es sicher gegeben, ja, aber ist auch schon wieder 20, 25 Jahre her.
Ich habe natürlich recherchiert, so wie vor jeder Kaffee-Austag-Episode, aber auch mit deiner Mama, mit deinem Papa gesprochen und Wintersport dürftest du auch angetan haben. Skisprungschanzen, fällt dir dazu vielleicht was ein?
Ja, da fällt mir einiges ein. Der Papa ist ja Architekt und daher auch handwerklich begabt und ich kann mich noch erinnern, also Skispringen ist ja einer unserer besten Sportarten in Österreich, hat es mir auch immer angetan und begonnen hat es eigentlich damit, dass der Papa aus Karton für mich so Skisprungschanzen baut hat. Also wirklich Kleinschanzen, Großschanzen und ich habe dann so Matchbox-Autos gehabt und habe die halt die Schanzen, also den Schanzentisch runterfahren lassen und dann wirklich am Vorbau und auf der Piste sozusagen habe ich mir so ein Zentimeter-Maßbandel am Rand angeheftet, damit ich weiß, wie viel Zentimeter fliegt das Auto. Und nach ein paar Versuchen habe ich schon gewusst, von den 10, 15 Autos, welche weiterfliegen. Das waren logischerweise die ganzen Autos der Österreicher, sprich die österreichischen Skispringer. Und wie man das mit den Matchbox-Autos irgendwann zur Fahrt geworden ist, habe ich mir gedacht, jetzt springe ich selber. Und die Mama hat teilweise stundenlang mit mir irgendwo auf einem Gang im Haus verbringen müssen, wo auch wieder das Zentimeter-Maßbandel am Boden gelegen ist. Und ich bin wirklich, also 50 Skispringer nachgesprungen, erster und zweiter Durchgang, von Matti Hautamäki aus Finnland bis zum Andi Withölzl aus Österreich. Was allerdings immer gleich geblieben ist, auch da haben die Österreicher meistens gewonnen, weil ich bei den Ausländern dann unvorhergesehen abgestürzt bin.
Ich habe mir sagen lassen, gewonnen hat immer Andreas Goldberger, egal wie er drauf war im richtigen Leben. Andreas Goldberger war die Nummer 1.
Das ist gut möglich, ja.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.